ZEW Wirklich Wirtschaft kompakt. Ein Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
ChatGPT erreichte innerhalb von nur 2 Monaten rund 100 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer. Doch ein kurzer Besuch bei einem KI-Dienst bedeutet noch lange nicht, dass die Technologie dauerhaft im Alltag ankommt. Wer gehört zu den Menschen, die generative KI regelmäßig nutzen? Welche digitalen Gewohnheiten begünstigen die Nutzung und verdrängen Anwendungen wie ChatGPT andere Dienste? Oder werden sie vor allem ergänzend eingesetzt? Eine neue Studie untersucht diese Frage anhand der digitalen Aktivitäten von rund 148.000 Personen in den USA. Dabei zeigt sich, das Nutzungsverhalten vor dem ersten Kontakt mit generativer KI sagt die spätere regelmäßige Nutzung besser voraus als demografische Merkmale. Mein Name ist Pascal Ausederer und darüber spreche ich heute mit dem ZEW-Ökonom und Mitautor der Studie Sebastian Fahlet. Herzlich willkommen zum ZEW-Podcast Wirklich Wirtschaft. Hallo Sebastian, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Sehr gerne.
ChatGPT wurde in einem außergewöhnlichen Tempo verbreitet. Was war für euch der Anlass, die frühe Nutzung generativer KI genauer zu untersuchen?
Wie du bereits erwähnt hast, zumindest wenn man OpenAIs eigener Berichterstattung glaubt, war ChatGPT die am schnellsten angenommene Konsumentenanwendung, die es je gab. Und trotzdem wissen wir aber relativ wenig darüber, wer sie wirklich benutzt und vor allem wofür. Die bisherige Forschung stützt sich meistens auf Umfragen. Und das bedeutet eben, dass das die Selbsteinschätzung von Nutzenden ist. Wir können stattdessen echtes Online-Verhalten beobachten, sowohl auf dem Rechner als auch auf mobilen Geräten. Und wir sehen auch nicht nur ChatGPT, sondern auch andere KI-Chatbots, die ja zu ähnlicher Zeit gelauncht wurden. Wichtig zu wissen ist, unsere Daten decken die Anfangszeit ab, das heißt die ersten Monate nach dem Launch von ChatGPT. Wir schauen uns also die frühen Nutzer, die Early Adopter an.
Wer gehört besonders häufig zu diesen Early Adoptern? Was sagt die Demografie genau aus und was sagt das bisherige Online-Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer aus?
Genau, also zu demografischen Merkmalen von Early Adoptern gibt es bereits Studien und deren Ergebnisse bestätigen wir letztendlich. Frühe Nutzer sind häufiger männlich, sind tendenziell jünger und tendenziell höher gebildet. Das ist insofern wenig überraschend, als dass das bei vorherigen Technologien ebenfalls schon so war. Und neu bei uns ist eben, dass wir das Online-Verhalten, bevor jemand anfängt, ChatGPT zu nutzen oder einen KI-Chatbot zu nutzen, beobachten können. Und wir sehen eben, dass das sehr viel aussagekräftiger ist. Konkret stellt man einen zufälligen Nutzer neben einen zufälligen Nichtnutzer, kann ein Modell, das nur Demografie nutzt, das sehr viel schlechter klassifizieren als ein Modell, das Online-Daten nutzt. Und was allerdings wichtig ist hierbei, dass es lediglich, wir machen lediglich eine Vorhersage, das ist keine direkte Ursache-Wirkungsbeziehung.
Welche digitalen Gewohnheiten deuten besonders stark darauf hin, dass jemand generative KI regelmäßig nutzt oder eben auch nicht?
Hier läuft die Trennlinie vor allem zwischen produktivitätsorientierter und freizeitorientierter Nutzung. Das heißt, wer vorher zum Beispiel sehr viel Zeit auf Wikipedia mit Textverarbeitung oder auf Lernplattformen verbracht hat, wird eher zum Nutzer von KI-Chatbots, wohingegen jemand, der sehr viel Freizeitnutzung betreibt, vor allem Social Media, ist sehr viel weniger wahrscheinlich, ChatGPT-Nutzer zu werden.
Ihr schaut euch nicht nur an, wie sich die Nutzung anderer Online-Dienste verändert, sondern auch zusätzlich, welche Dienste direkt neben der KI benutzt werden. Warum braucht es denn diese zweite Dimension noch dazu in eurer Untersuchung?
Man kann sich das so vorstellen, nehmen wir an, die Nutzungszeit eines Dienstes sinkt, nachdem Nutzende anfangen, KI-Chatbots zu nutzen, dann kann das im Prinzip zwei Dinge bedeuten. Entweder wird ein Online-Dienst komplett von einem KI-Chatbot ersetzt oder der KI-Chatbot verteilt Nutzung eben weg von diesem Dienst. Oder aber es kann natürlich auch sein, dass Dienste gemeinsam mit KI-Chatbots benutzt werden, aber die Dienste trotzdem weniger benutzt werden, weil Nutzende einfach zum Beispiel schneller werden in den Aufgaben, für die sie den Dienst nutzen. Ein einfacher Vorher-Nachher-Vergleich trennt diese zwei Fälle aber nicht. Und deshalb schauen wir uns eben an, welche Dienste direkt vor oder direkt nach einem KI-Chatbot benutzt werden, um eben diese Co-Nutzung zu beobachten. Und hier sehen wir eben, oder dann können wir eben sagen, wenn ein Dienst zusammen mit einem Chatbot benutzt wird und trotzdem Zeit verliert, haben wir eben Komplementarität, aber Nutzer werden beispielsweise schneller. Wird ein Dienst nicht zusammen mit einem KI-Chatbot benutzt und verliert, dann wird er eben verdrängt.
Ja, dann muss ich natürlich die folgende Frage direkt stellen. Was ist denn der Outcome? Was kommt heraus? Also verdrängen jetzt generative KI andere Dienste wirklich oder werden sie eher nur als Ergänzung hinzugefügt?
Ja, hier muss man zunächst sagen, dass die Online-Zeit gleich bleibt. Das heißt, Nutzungszeit wird lediglich umverteilt und das aber sehr unterschiedlich. Produktivitätsdienste wie zum Beispiel Textverarbeitung oder Office Suites werden sehr viel neben dem gemeinsam mit KI-Chatbots benutzt und gewinnen aber Nutzungszeit. Das heißt, Nutzer machen hier tendenziell, nachdem sie einen KI-Chatbot anfangen zu nutzen, tendenziell eher mehr. Freizeitorientierte Nutzung wie Social Media vor allem wird getrennt von KI-Chatbots genutzt und verliert ebenfalls Nutzungszeit. Und interessant sind vor allem Lernplattformen in diesem Zusammenhang. Wir haben ja eine größere Diskussion zu KI und Bildung. Und was wir hier eben sehen, ist, dass KI-Chatbots sehr viel gemeinsam mit Lernplattformen verwendet werden. Allerdings verlieren diese Lernplattformen an Nutzungszeit, vor allem bei den unter 30-Jährigen, die Gruppe, die eben Studierende beinhaltet. Das heißt, positiv gelesen könnte man das Ergebnis so interpretieren, dass Studierende schneller werden in dem, was sie tun, in den Aufgaben, die sie erledigen, wobei wir natürlich keine Qualität des Outputs messen können.
Dann abschließend noch meine letzte Frage. Was bedeuten eure Ergebnisse jetzt für die Anbieter von digitalen Diensten? Müssen sie generative KI eher so als Konkurrenz betrachten für ihre bisherigen Systeme oder sollten sie eher ihre Angebote ausweiten und integrieren?
Ja, das hängt dann eben stark von der Kategorie ab. Also Produktivitätsdienste, die eben zusammen verwendet werden und gleichzeitig gewinnen, haben eben hier echte Komplementaritäten. Das heißt, sie können Komplementaritäten heben, indem sie KI-Features in ihre Dienste integrieren. Für freizeitorientierte Nutzung, vor allem Social Media, geht es dagegen eher darum, den eigenen Anteil an der Nutzungszeit zu verteidigen, was wiederum ebenfalls ein Motiv sein könnte, KI-Features in die eigene Plattform zu integrieren.
Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war der ZDW-Podcast zur Nutzung von generativer KI mit ZDW-Ökonom Sebastian Fahlet. Wenn ihr mehr über die Studie erfahren möchtet, schaut gerne auf unserer Webseite www.zdw.de vorbei. Weitere Informationen findet ihr auch in den Shownotes oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Mein Name ist Pascal Auslederer. Vielen Dank für euer Interesse und bis zur nächsten Folge von Wirklich Wirtschaft.